Hallo und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Mittlerweile ist man's ja gewöhnt. Vegane Würstchen, vegane Pflegeprodukte, vegane Burger, aber jetzt auch noch ein veganer Verlag. Ja, was soll das denn jetzt? Heute zu Gast in der Neurotainment Show ist eine Frau, die einen eben solchen Verlag gegründet hat und uns das sicherlich erklären kann. Wir reden über vegane Vorurteile, das Verlagswesen und Sci-Fi-Fans aufgepasst, wir reden auch über Außerirdische. Herzlich willkommen, Moira Himmelsbach.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Dieser Podcast erzählt dir Geschichten aus der Welt der Science-Fiction, aus Kunst, Kultur und Wissenschaft, lässt dein Nerdherz höher schlagen und verbessert ganz nebenbei zusammen mit dir die Zukunft. Herzlich willkommen zur Neurotainment Show von und mit Andreas Z. Simon.
Also, erstmal von mir die Frage, die du sicherlich sehr oft hörst. Was kann denn an einer Buchherstellung nicht vegan sein? Also, außer natürlich ist es ein Buch mit Ledereinband oder so.
Das ist tatsächlich recht viel. Also, das war mir am Anfang auch nicht bewusst, aber das fängt vor allem beim Kleber an. Gerade bei Hardcovern wird ja immer der Buchdeckel quasi aufgeklebt und dieser Leim ist quasi zu 99% mit gelatineartiger Masse irgendwie hergestellt. Das ist das eine. Es gibt aber auch im Papier werden zum Beispiel Milcheiweiß oder irgendwelche Proteine da eingesetzt, um das Papier aufzuhellen. Oder zum Beispiel auch, wenn es ein Buch ist, was so ein bisschen Glanz hat, dann ist das auch oft mit so einem gelatineartigen Aufzug gemacht. Was mich am meisten überrascht hat, das sind tatsächlich diese Heftklammern, die in so ganz normalen Heften, weißt du, was ich meine? Diese Klammern, die werden bei der Herstellung, werden diese Drähte halt durch tierisches Fett durchgezogen und sind dann nicht mehr vegan. Oder auch die Spiralen. Wir hatten zum Beispiel ein Kinderkochbuch, wo ich dachte, das wäre super, das quasi mit einer Spiralbindung zu machen, aber das gibt's halt nicht vegan.
Ja. Also das ist tatsächlich richtig verrückt. Also wir haben ja mal drüber gesprochen, über genau diese Klammerheftung. Also quasi, was man aus jeder Zeitschrift kennt, ne? So diese Dinger, womit halt eine Zeitschrift zusammengetackert ist. So einfach so ein normaler.
Ganz genau, diese Tacker, genau.
Genau, wie so ein Tacker, ja. Mhm. Und da habe ich dann ja auch, wollte ich dir eine Idee vorschlagen, was man vielleicht machen könnte für so eine Heftreihe. Dann habe ich das ja auch, nachdem du mir gesagt hast, das gibt's nicht in vegan, habe ich das tatsächlich dann auch nochmal so versucht zu googeln und dann irgendwie die KI gefragt, ja, gibt's nicht irgendwo jemanden, der sowas macht? Das kann doch gar nicht sein, aber wirklich, da war auch die KI, war sich absolut sicher, das ist nicht vegan zu kriegen auf diesem Planeten zur aktuellen Zeit.
Ganz genau. Ja, das ist wirklich so. Also ich hatte ja auch ursprünglich die Idee, quasi mit so pixieartigen Büchlein zu starten, weil ich dachte, das ist relativ günstig in der Herstellung und man kann direkt viele Bücher rausbringen. Und das war dann halt nicht möglich deswegen.
Wie kamst du denn auf die Idee, überhaupt einen Verlag gründen zu wollen, beziehungsweise einen veganen Verlag gründen zu wollen?
Das hat eigentlich alles angefangen vor 7 Jahren. Da bin ich nämlich selbst Veganerin geworden. Und ich hatte oder habe immer noch 2 Kinder. Das kleinere Kind war damals ein Baby und das größere Kind war 3 Jahre alt. Und das dreijährige Kind hat dann natürlich schon auch mitbekommen, dass sich irgendwas verändert in unserem Essverhalten zu Hause und hat immer wieder Fragen gestellt. Und ich habe dann nach Kinderbüchern gesucht, die das unserem kleinen Kind erklären, warum wir das so machen. Und was ich gefunden habe, war halt alles recht düster und schwer. Und ich wollte halt nicht mein Kind verängstigen oder irgendwie traumatisieren durch diese schrecklichen Bilder. Und weil ich ja selber Film studiert habe, dachte ich so, das ist ja irgendwie naheliegend, dass ich irgendwie mich mit Geschichten beschäftige und dass ich jetzt einfach das Medium wechsle und Kinderbücher mache mit diesem tierethischen Schwerpunkt und quasi das Thema der veganen Produktion kam dann eigentlich erst danach. Also es fing erst an quasi mit dem Inhalt der Bücher und dann kam die Produktion dazu.
Es ist ja auch tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich meine, Kinder stellen halt Fragen und ich finde, sie haben auch ein Recht, das zu erfahren, was da so passiert. Und wenn man halt die Wahrheit einfach sagt, dann ist das natürlich ein harter Horrorfilm. Also das ist halt einfach so. Und so diese nette Wurst, die es dann da so gibt, so extra für Kinder mit lustigem Gesicht drauf oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie ein Tier, das wird umgebracht, das Gehirn wird zermatscht, dann in den Darm eines anderen Tiers hineingedrückt und dann noch alles so geformt, damit das nachher ein lustiges Gesicht hat. Na, guten Appetit. Also wenn man das so jetzt dem Kind erzählt, ja, dann haben wir auf jeden Fall sehr viele Veganer wahrscheinlich als nächstes. Aber es geht ja einfach darum, jetzt nicht die Kinder zu verschrecken, sondern eben ihnen die Möglichkeiten zu bieten, das ein bisschen zu hinterfragen und sie nicht jetzt wie, das ist der Weihnachtsmann und den gibt's wirklich und sowas, zu halten.
Ja, also meine Erfahrung ist jetzt bei meinen Kindern, aber ich bin selber halt auch schon, seit ich ein kleines Kind bin, Vegetarierin gewesen, dass jetzt unsere Kinder zum Beispiel schon im Supermarkt, das ist schon zu viel für die, diese Toten, also diese, ich finde gerade so bei Huhn oder so, wo man bei den Hühnern wirklich so das ganze Tier irgendwie so sieht, so gerupft. Mhm. Das ist eigentlich schon genug Schreckensbild für die, also die können sich das gar nicht angucken.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich gehe da auch, ich mache da auch einen Bogen drum um die Fleischtheke im Supermarkt. Tatsächlich, ich finde das auch nicht angenehm. Das riecht auch nicht gut. Das gefällt mir da nicht. Noch schlimmer ist das manchmal so im Ausland, wenn dann vielleicht dann auch noch da die ganzen Fische und dann der eine oder andere lebt vielleicht auch noch so ein bisschen. Und so, das ist auch alles andere als schön. Genau.
Ja, das stimmt.
Kann ich da nachvollziehen. Jetzt hast du dich aber spezialisiert direkt auf Kinderbuch, also auch quasi nicht nur eine vegane Herstellung, sondern auch vegane Themen ja eben. Warum direkt diese Kombination? Du hättest ja auch sagen können, einfach du produzierst jetzt vegan, aber kann ja alles Mögliche sein, inhaltlich, was du denn da erzählst.
Also eben, das lag halt schon wirklich daran, dass ich Bücher gesucht habe für meine eigenen Kinder und einfach da nicht so gefunden habe, was mich überzeugt hat. Es gibt ja ein paar wenige vegane Kinderbücher von anderen Verlagen, aber das hat mich jetzt alles nicht so überzeugt. Also ich will die jetzt gar nicht schlecht machen, sondern das ist einfach ein bisschen ein anderer Zugang. Und ich meine, jeder hat ja ein bisschen einen anderen Zugang und ich wollte halt so ein bisschen dieses, dass es auch ein bisschen humorvoll ist und dass es auch ein bisschen Spaß machen darf und auch vor allem, was mir auch wichtig war, Bücher aufzumachen, die den Veganismus auch normalisieren. Also wir haben zum Beispiel ein Buch, wo es einfach nur um den veganen Alltag geht, wo man zum Beispiel einfach Irma geht einkaufen und dann sieht man halt, wie sie da beim Regal mit den veganen Milchen steht. Und statt in allen anderen gängigen Kinderbüchern ist dann immer eine Kuh abgebildet und dann immer meinen Kindern zu sagen, ja, aber das fand ich irgendwie mühselig. Ja, das war so der Grund, weil ich einfach dachte, es kann etwas nur, also man kann quasi nur eine neue Zukunft gestalten, wenn das auch irgendwie normal wird.
Mhm. Genau.
Also, wenn du möchtest, darfst du jetzt mal so richtig lästern. Was nervt dich denn am meisten, seit du begonnen hast, dich diesem Thema zu widmen?
Ich glaube, am meisten, also was mich, ich glaube, das kennst du vielleicht auch, aber was ich so, das was mich am meisten beschäftigt, sage ich jetzt mal, ich meine, man verändert sich ja im Laufe der Zeit. Also ich habe so wie so ein, ich musste mir wie so eine Identität, so eine vegane Identität irgendwie aufbauen. Und am Anfang war ich super unsicher und wollte irgendwie nicht auffallen, wollte niemanden verärgern oder niemanden dazu bringen, dass er sich oder sie sich rechtfertigen muss vor mir oder also die Leute fühlen sich ja angegriffen zum Teil. Also da kommt ja alles Mögliche. Und ich glaube, unterdessen bin ich gar nicht mehr so genervt, sondern ich habe einfach selber gemerkt, dass das Wichtigste ist, dass ich einfach selbstbewusst damit umgehe, mit dem ganzen Thema. Weil wenn ich da jetzt irgendwie so rumdruckse und irgendwie versuche, das Thema irgendwie zu umgehen, dann merken ja meine Kinder auch, das ist was, worüber man besser nicht spricht, das sollte man besser nicht sagen, das kommt nicht gut an. Genau, und darum bin ich jetzt unterdessen wirklich auch so, dass wenn wir irgendwo hingehen, sage ich ja, wir leben vegan. Und wenn die dann irgendwie das komisch finden, das ist nicht mein Problem. Also bin ich jetzt wirklich so, bin ich jetzt frei.
Und wie ist das im Verlagswesen? Also wenn da wenn du da mit den Leuten redest und sagst, ja, aber dieses Buch, das ist vegan oder auch also im Buchhandel oder wie reagieren die denn eigentlich alle darauf?
Also meistens sind die Reaktionen gerade so in Buchläden so, das ist aber sehr nischenhaft und da sind wir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt passt, so, was ich sehr schade finde und wo ich mir einfach mehr Offenheit wünsche. Ich meine, dazu kommt natürlich auch, dass wir als sehr kleiner Verlag bisschen andere Buchpreise haben als jetzt ein Riesenverlag. Und das fällt dann halt in einem Buchladen halt auch auf. Dann denkt man so, warum kostet das jetzt mehr? Da ist ja noch nicht dieses Bewusstsein da, dass ein kleiner Verlag eigentlich nicht die gleichen Preise machen kann wie ein Riesenverlag oder auch ein mittelgroßer Verlag. Aber in Bezug auf das vegane Thema ist es wirklich immer so dieses ich weiß nicht. Und schade, ja, wirklich sehr schade.
Mhm. Was ist da so deine Strategie? Also wie umgehst du das oder was machst du mit deinen Büchern? Du bist ja viel auch dann jetzt online unterwegs oder sowas und versuchst da quasi eine Community aufzubauen. Ist das so die Strategie, die dann auch geht oder gibt es dich überhaupt im Buchhandel? Erzähl mal, was da so deine Baustellen sind.
Also meine Erfahrung ist, dass Leute, die quasi vegane Kinderbücher suchen oder Kinderbücher mit tierethischem Schwerpunkt, dass die im Internet danach suchen. Und darum sind wir halt einfach in allen Online-Buchhandlungen vertreten. Mhm. Das ist im Moment meine Strategie. Ich habe ja leider auch nicht die Kapazitäten, um eine Vertreterin oder einen Vertreter jetzt anzustellen. Das machen ja auch manche Verlage, dass die dann in die Buchläden gehen. Aber das ist halt alles immer mit Kosten verbunden. Und als sehr kleiner Verlag ist das einfach ein bisschen schwierig. Aber mein Wunsch ist natürlich schon, ich habe auch mal jetzt gedacht, so gerade für Veganuary wäre das doch cool, mal in einem Buchladen, der ein bisschen offen ist, so eine Ecke zu machen mit alles veganen Büchern. Da könnte man ja auch Kochbücher dazustellen, alles Mögliche. Mhm. Ja, vielleicht probiere ich das nochmal.
Genau, also vegane Kochbücher zum Beispiel gehen ja gut. Also das ist ja durchaus was akzeptiert wird. Ich glaube, das ist einfach eher so, also es ist ja auch nach wie vor ein veganer Trend, zu beobachten, so insgesamt in jedem Supermarkt. Man hat sich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass es da vegane Ecken gibt oder mittlerweile auch verteilt überall alles, je nachdem. Ich glaube auch im Buchhandel, gibt es ja vegane Inhalte, die durchaus gut funktionieren. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, es muss ja gar nicht unbedingt. Also es kann ja auch einfach nur, deine Kinderbücher können ja auch einfach in der Kinderbuchabteilung stehen. Die müssen ja nicht als Achtung, Vorsicht, hier wird gut mit Tieren umgegangen, ja, sondern, also du hast ja jetzt dann auch so ein Buch wie, keine Ahnung, Auf dem Lebenshof, wo es dann einfach darum geht, wie geht es dann so Tieren, eben auf so einem Lebenshof und so, und das kann ja auch einfach ganz normal in der Buchhandlung stehen.
Das wäre dann natürlich das, so stelle ich mir das eigentlich vor, also das ist noch nicht genau. Ganz Rat irgendwie, aber vielleicht, ich glaube, die meisten Leute haben einfach noch gar nicht dieses Bewusstsein oder auch zum Beispiel, ich glaube, die meisten Leute begreifen auch gar nicht, dass zum Beispiel diese ganzen Bauernhofbücher irgendwie ein völlig irrsinniges Bild irgendwie vermitteln. Ich glaube, das haben die Leute einfach gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, da muss man irgendwie erst hinkommen und dann kann man die einfach random einsortieren.
Okay.
Oder einfach direkt einfach einsortieren und dann sollen die Leute halt darüber das Bewusstsein erlangen.
Ja, genau. Also ich habe ja versprochen, dass wir heute auch über Außerirdische reden. Mhm. Also es ist ja so, dass ich, seitdem ich angefangen habe, selbst Bücher zu schreiben und mich da zu betätigen, da bin ich ja über die Leipziger Buchmesse gelaufen und dann irgendwann an dir vorbeigelaufen. Das war dann gerade zu einem Punkt, wo ich gerade gar nicht so richtig wahnsinnig viel Zeit hatte, weil ich einem Freund versprochen hatte, auf seine Lesung zu gehen. Aber dann habe ich halt gesehen, irgendwie der vegane Kinderbuchverlag stand dann da und so. Und dann habe ich mir dann da, ich glaube, dieses Tiere backen einen Kuchen oder sowas gerade angeguckt, weil ich auch eine sehr schöne Idee finde. Also da geht es um Tiere, die einen Geburtstagskuchen backen wollen. Ich glaube für die Maus, ne? Genau. Und dann halt feststellen, dass die dass das Huhn gar keine Lust hat, seine Eier dafür herzugeben und die Kuh möchte auch die Milch einfach gerne behalten und dann geht's halt irgendwie immer so weiter, so dass am Ende halt eben ein veganer Kuchen gebacken wird, was ich einfach eine sehr schöne, lustige Idee auch finde. Das habe ich mir gerade angeguckt und dann standst du halt dann quasi da neben mir und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, und herausgekommen ist letztendlich dann ein Buch, das wir zusammen gemacht haben, Otof aus dem All. Heißt das Ding. Ein Bilderbuch mit einem Text von mir. Du hattest ja ganz viele Ideen von mir bekommen damals. Ich weiß, dass ich war dann so ein bisschen angefixt, so wir haben kurz gesprochen und dann habe ich gesagt, ich werde dir ein paar Ideen schicken und dann hast du, glaube ich, einen ganzen Stapel von Ideen von mir gekriegt. Was hat dich denn ausgerechnet an dieser Idee angesprochen? Weißt du das noch?
Ich glaube, mir hat daran gefallen, dass Otof so völlig unvoreingenommen irgendwie da mit Mira ins Gespräch kommt und nicht versteht, was Mira da oder die Menschen da überhaupt zu machen. Also respektive, er war schon voreingenommen, weil er ja sich gefürchtet hat vor den Menschen, weil die so komische Dinge machen. Aber trotzdem hat er so eine, ja, so eine kindliche Art, Dinge zu hinterfragen, das hat mir total gut gefallen. So dieses, was ja auch vielleicht für wo vielleicht auch Kinder dran anknüpfen können. So, hä, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. So, ich glaube, das hat mir so sehr dran gefallen.
Genau, also man muss ja vielleicht mal kurz sagen, worum es geht. Also Otof ist ein Außerirdischer. Das ist im Prinzip sehr stark an meinen persönlichen Lieblingsfilm E.T. angelehnt. Da ist ein Außerirdischer, der quasi kurze Zeit gestrandet ist und der jetzt zu seinen anderen Außerirdischen zurück möchte. Und dieses Wesen, Otof heißt es, genau, bekommt jetzt Hilfe von einem kleinen Mädchen, von der Mira. Und genau, und Otof hat Angst vor Menschen, weil Otof halt mitbekommen hat, was Menschen so tun. Und dann geht es eben genau um diese Diskrepanz und um wie können wir uns da jetzt trotzdem verständigen.
Die Adela, die Illustratorin, hat die natürlich auch unglaublich süß gezeichnet.
Ja, absolut. Also das lebt auch tatsächlich natürlich auch von der Figur von Otof. Otof mag ich sehr gerne. Ich habe ja schon die ganze Zeit, als ich das die erste Skizze schon gesehen habe von der Adela, habe ich gesagt, ich will unbedingt ein T-Shirt. Also das schreit eigentlich nach Merch. Genau. Wie gehst du denn dann ran an so ein Buch? Also du hast dann jetzt von mir so einen, das war ja erstmal einfach nur so eine Idee und dann hast du gesagt, okay, die Idee, die klingt gut und dann habe ich mal ein Exposé draus gemacht, ich weiß gar nicht, was dann der nächste Schritt war. Genau, aber wie entsteht sowas? Was sind so die Prozesse, die das so durchläuft, bis du so ein Buch hergestellt hast?
Das ist immer recht unterschiedlich. Ich fand's bei dir, fand ich echt, das lief ja wirklich wie geölt, fand ich. Das war echt eine super Zusammenarbeit. Ich glaube, das war so, dass wir eben, du hast mir dann eine Fassung geschickt, glaube ich. Dann haben wir noch mal ein bisschen, haben wir über ein paar Dinge noch mal gesprochen. Ich kann mich jetzt an die Details nicht mehr erinnern, aber genau, dann hast du das noch mal weiterentwickelt. Dann haben wir, glaube ich, gleichzeitig auch schon mal überlegt, wer das illustrieren könnte. Dann habe ich dir den Vorschlag von Adela gemacht, deren Buch ich eben auf der Frankfurter Buchmesse entdeckt habe oder eins von ihren Büchern mal vor ein paar Jahren, wo ich immer dachte, mit der will ich unbedingt mal ein Buch machen. Genau, und dann hat sich das irgendwie so, ja, wie ging es dann weiter? Ich glaube, wir haben dann immer wieder, also ich kann mich erinnern, dass wir immer wieder mal an irgendwelchen Textsachen noch gefeilt haben. Ich war dann mit der Zeit auch irgendwie komplett durcheinander eine Zeit lang, weil ich habe dann gemerkt, dass diese Sprache von Otof, der hat ja so ein bisschen eine spezielle Sprache. Da haben wir auch überlegt, weil der ja mit diesem Übersetzungsgerät, der hat ja quasi keine menschliche Sprache, sondern das ist dann immer dieses Übersetzungsgerät. Und dann ging es dann irgendwann auch darum, wie stellt man das dar? Oder ja, auf jeden Fall mit der Zeit hatte ich so ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, wenn man so tief drin steckt, und da muss man manchmal noch mal ein bisschen zurück. Und ich glaube, wir hatten dann auch immer wieder mal Pausen, wo Adela einfach gezeichnet hat. Und das war, glaube ich, immer ganz gut, weil man dann wieder so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und noch mal guckt, ah, ja, stimmt, das ist es. Und genau, so lief das irgendwie.
Genau, die Adela, die kommt ja jetzt noch nicht mal aus Deutschland, ne? Sondern quasi sozusagen online angesprochen.
Genau, richtig.
Ja,
genau, aber das ist auch wirklich total unterschiedlich mit den IllustratorInnen. Also ich hatte Projekte, wo einfach direkt, also bei Adela war das ja auch so, sie hat so ein Storyboard gezeichnet und dann wurde das mehr oder weniger dann so, haben wir das abgesegnet und es wurde dann so gemacht. Und jetzt gibt es aber auch Zusammenarbeiten, wo das wirklich eher so ein Prozess ist. Also jetzt zum Beispiel bei einem anderen Kinderbuch, wo wirklich dann wird das einmal so gemacht, dann wird alles nochmal über den Haufen geworfen, nochmal ganz neu. Also wirklich jede Zusammenarbeit auch mit AutorInnen oder Illustratoren ist wirklich für mich jedes Mal total unterschiedlich. Ich glaube, bei größeren Verlagen gibt es da wahrscheinlich ganz klare Abläufe. Das ist für mich auch so was Schönes, dass ich die Möglichkeit habe, da immer unterschiedlich zu arbeiten, je nach Mensch, je nach Menschen. Genau.
Genau. Ja. Also ich fand einfach ganz schön, dass ich auch tatsächlich Kontakt haben konnte mit Adela. Das ist zum Beispiel bei anderen Verlagen eher nicht so. Also da gebe ich mein Manuskript ab und das bespreche ich dann eben mit meiner Lektorin oder und habe mit den Illustrationen kaum was zu tun. Also ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Ich werde natürlich auch nicht in diesen Casting-Prozess inkludiert, was du ja jetzt gemacht hast. Also du hast mich ja gefragt, du hast mir ein paar Vorschläge geschickt oder sowas. Und ich war dann ja auch mit Adela direkt happy und konnte auch quasi meine Gedanken direkt mit ihr teilen. Also ne, ich habe dann einmal ja auch mit ihr einen Videocall gehabt und sowas. Das fand ich einfach sehr schön, dass das so durchaus direkter war. So. Was ja auch gut ist, weil beim Bilderbuch das ja auch nochmal, das ist ja eher wie so ein Comic, wo man dann ja auch sagt, das, was man jetzt im Bild sieht, muss man ja jetzt gar nicht mehr in den Text schreiben. Das ist ja nochmal eine andere Herangehensweise, wo auch vielleicht ein bisschen mehr Zusammenarbeit auch wirklich sinnvoll ist.
Auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch immer total schön und bereichernd, wenn man so als Team wirklich ein Buch macht, weil jeder sieht nochmal ein bisschen was anderes. Ich meine, bei den größeren Verlagen sitzen wahrscheinlich dann trotzdem mehr Leute quasi hinter den Illustrationen, also nicht die Illust, also die quasi dann da gucken, was da passiert. Aber ich finde das trotzdem sehr schön, weil du ja auch deine Ideen hattest, wie manche Dinge aussehen sollten. Oder das fand ich irgendwie total schön. Und auch, wie sie das umgesetzt hat, das war einfach, war toll.
Ja, finde ich auch. Was ist denn so dein Favorit, so in dem ganzen Prozess, in der ganzen Arbeit, einen Kinderbuchverlag zu haben? Was macht dir am meisten Spaß?
Ich glaube, also ich liebe Anfänge. Ich glaube immer, wenn ich so merke, da kommt was Cooles jetzt, dann bin ich total on fire. Ich glaube, das ist so einer meiner Lieblingsmomente, wenn jemand auf mich zukommt und die Geschichte mich packt und ich denke, ja, ich sehe das irgendwie schon von mir. Und dann natürlich auch kurz vor Schluss, wenn ich merke, wir haben es geschafft. Ich glaube, das sind so meine Lieblingsmomente.
Ja, genau. Also wir sind jetzt kurz vor Schluss. Also in dem Moment, wo wir hier gerade das aufzeichnen, sind wir jetzt kurz davor, dass das Buch dann auch tatsächlich im Handel ist. Also das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, dann gibt es das auch schon. Das heißt, gebt euch mal einen Ruck und bestellt das im Buchhandel eurer Wahl. Otuf aus dem All heißt das Ding. Findet ihr aber mit Sicherheit auch, wenn ihr einfach nur meinen Namen wisst. Und den wisst ihr wohl hoffentlich, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Genau, würde mich sehr freuen, wenn das auch so ein bisschen unters Volk kommt. Und man muss auch nicht zwangsläufig, meiner Meinung nach, vegan lebend sein, um mit diesem Buch irgendwas anfangen zu können. Es ist ja auch einfach eine unterhaltsame, lustige Kinder- und Science-Fiction-Geschichte mit einem Science-Fiction-Touch. Genau, die halt ein bisschen zum Nachdenken anregen kann. Ja. Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen? Also für dich, für deinen Verlag und auch sonst?
Also generell, also für den Verlag würde ich mir natürlich wünschen, dass der noch sichtbarer wird, dass mehr Leute davon erfahren. Aber generell, also jetzt generell für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass einfach mehr Bewusstsein für dieses ganze tierethische Thema da ist. Und ich würde mir wünschen, dass das vor allem auch in der Schule thematisiert wird. Weil ich finde gerade zum Beispiel Otuf aus dem All, so im Grundschulalter, fände ich auch mega cool, wenn das mal vorgelesen würde und einfach zu Gesprächen anregen würde. Weil einfach darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich? Man kommt da ja von einem ins andere bei diesem Thema, wenn ein außerirdisches Wesen bei uns landen würde. Was würde das über uns denken? Da kann man ja total weit schweifen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr hinterfragen.
Genau. Ich finde auch, das geht eigentlich sogar über das vegane Thema hinaus. Also genau, was würden denn Außerirdische über uns denken? Und wenn man das mal so betrachtet, da kommt man auf, glaube ich, ganz viele andere Themen auch. Also das kann auf jeden Fall ein Starter für ganz viele interessante, spannende Themen sein. Genau.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, dann erstmal vielen Dank und du darfst natürlich jetzt auch eine Frage an mich stellen, wenn du das denn möchtest.
Ja, sehr gerne. Also mich interessiert, Andreas, wie du denn selber irgendwie angefangen hast, unseren Umgang mit den sogenannten Nutztieren zu hinterfragen, ob es bei dir so einen Moment gab oder ob das so ein schleichender Prozess war.
Ja, also ich glaube, ich habe das schon sehr früh als, also wirklich als kleines Kind, also wahrscheinlich sogar noch in der Zeit, wo ich noch gar nicht lesen konnte, schon so ein bisschen als Widerspruch gesehen, dass ich immer gesagt habe, ich mag Tiere unglaublich gerne und dann mir aber da ein Tier auf meinem Teller serviert wurde. Also, dass ich das komisch fand, das war, glaube ich, wirklich schon super früh. Wusste aber nicht, was ich dagegen tun soll, weil so ist das halt nun mal. Ja, also würde ich jetzt in einer, keine Ahnung, in einer Höhle leben und müsste mich davon ernähren, dass ich jetzt halt jeden Tag einen Hasen jage, dann wäre das halt mein Leben. Muss ich aber gar nicht. und dass es nämlich auch anders geht, das hat einen Moment gedauert tatsächlich. Da war ich dann 14. Tatsächlich, wo ich das dann einfach, da hat dann tatsächlich meine Französischlehrerin, die mir zwar kein Französisch beigebracht hat, die aber irgendwann mal gelästert hat über ihre Töchter, die beide beschlossen haben, kein Fleisch mehr zu essen. und dass sie das mega anstrengend findet, weil sie nicht weiß, was sie für die kochen soll und so. Und da in dem Moment ist mir aufgegangen, ach ja, das könnten wir ja einfach mal beschließen. Und genau, und dann habe ich das einfach mal beschlossen. Und bin dann halt, genau, das erste war in so einer Sprachfreizeit, die ich gemacht habe. Da war ich irgendwie 2 Wochen in Oxford, um so Englisch zu lernen. Und da habe ich dann quasi dann diese Austauschfamilie, wo ich dann da gelebt habe, da halt einfach gesagt, ja, ich bin Vegetarier, also ne, ich esse kein Fleisch. Und dann gab es halt einen ganzen Tag lang, keine Ahnung, dieses Linsen in Tomatensauce und Toastbrot und so. Aber da habe ich dann quasi meine ersten 14 vegetarischen Tage verlebt und bin dann anschließend zurückgekommen und habe halt meiner Mutter gesagt, so, das war's übrigens.
Und wie hat sie reagiert?
Naja, ich glaube schon, dass sie gehofft hat erstmal, dass es nur so eine Phase ist. Aber sie hat mich zumindest nicht verhungern lassen. Und es ging dann irgendwie weiter, ja, genau. Also das war dann aber wirklich, das war's dann. Also und seitdem gab es kein Fleisch mehr und dann war halt der Schritt zum Veganen, kam dann tatsächlich sehr viel später. Also es gibt auch hier in der Neurotainment-Show gibt es noch so eine Folge, da habe ich mit einem veganen Rapper mal eine Folge aufgenommen. Der macht so Hip-Hop für Tiere, heißt auch die Folge. Als ich dieses Gespräch geführt habe, war ich noch nicht vegan lebend und frage ihn auch so, ja, wie geht denn das so und so und das ist total witzig, wenn ich das jetzt so, ich frage mich wirklich, was habe ich denn damals gedacht? Ja, wirklich, also ist denn Käse jetzt wirklich das überlebenswichtige Element? Nee.
Aber das ist wirklich für jeden ist das, glaube ich, so, der Käse ist
ja
das Ding, darum geht's nicht.
Genau.
Wo ich mir dann auch immer denke, okay, dann du kannst ja alles andere nicht essen als außer Käse, aber dann denken die Leute, nee, dann nehme ich halt alles quasi, ja, dann ja, kommt es genau. Ja auch nicht drauf an.
Genau.
Ja, lustig, ja.
Ah ja, gut, aber genau, aber so, das war quasi meine Genese, da wie ich da so hingekommen bin. Genau.
Und hat dann der Rapper hat dich dann dazu gebracht, das nochmal tiefer zu hinterfragen?
Nee, also, das war nicht unbedingt jetzt wegen ihm, aber ich fand es einfach nur witzig, dass ich da noch an einem anderen Punkt war irgendwie
ja.
Oder sowas. Genau, und nö, das war dann einfach tatsächlich so eine Initialzündung, die kam dann so irgendwann, weiß ich nicht, wo ich einfach gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht? Und dann machen wir das doch jetzt mal so, genau.
Und quasi ohne Milch und Ei kam das dann so von heute auf morgen? Hast du dann gedacht so, ja, jetzt probiere ich das auch noch aus oder war das so ein schleichender Prozess?
Naja, also so, das war so ein daheim schleichender Prozess. Also zu Hause habe ich einfach schon lange nichts mehr gekauft, was irgendwie nicht vegan war. Weil warum soll ich jetzt im Supermarkt, keine Ahnung, das eine Produkt kaufen, was nur vegetarisch ist und dann das Vegane stattdessen im Supermarkt zurücklassen? Also dann kaufe ich, also mein Kühlschrank war quasi auch schon lange Zeit davor vegan. Das war dann eher so, dass ich halt dann im Restaurant einfach halt mir dann eine normale Fungi-Pizza bestellt habe oder was mit Käse drauf. Das habe ich halt früher gemacht als Vegetarier quasi.
Ja, so.
Und, und das ist der einzige Schritt ist, dass ich dann jetzt gesagt habe, ja, kann ich die bitte auch ohne Käse haben. Was auch einen Vorteil hat, weil dann macht die auch nicht so fett. Mhm. Also, ja, dann ist auch eine Pizza schlagartig sehr viel gesünder und genau. So, also so, aber das, genau, also zu Hause war ich, glaube ich, schon länger quasi vegan. So.
Okay. Genau.
Ja, aber ich habe es überlebt. ich lebe immer noch, es geht mir auch gar nicht schlecht. Genau, ja. Es gibt ja auch ganz viele andere Sachen, die, also wenn wir jetzt schon über sowas reden, ganz toll finde ich den Film, das ist so eine Doku, die heißt Game Changer oder sowas. Weiß nicht, ob du das kennst.
Kenn ich, ja. Gibt's,
glaube ich, bei Netflix oder sowas. Das würde ich so ein paar Leuten gern mal empfehlen. Da geht es einfach nur darum, um Leute, die Leistungssport machen, Menschen, die Leistungssport machen und dann irgendwann für sich Veganismus entdeckt haben. Und feststellen quasi, was dann da noch möglich ist. Also es ist nämlich ganz im Gegenteil der Fall, dass man da auf was verzichtet, sondern man gewinnt tatsächlich dadurch was.
Ja.
Aber gut.
Ja, finde ich auch super, weil sonst sind ja viele Filme so ein bisschen eher gehen in die Richtung, also viele Leute wollen ja nicht sehen, was da wirklich passiert. Und viele
genau.
Ja, eher zu diesem Thema, dieser Game Changer ist ja, zeigt ja wirklich das Positive und das finde ich ja auch ganz cool.
Genau, genau. Also ich habe ja auch keine Lust, ich will mir auch keinen Film ansehen, wo ich jetzt irgendwelche Schlachtungen sehe oder wie Leute, wie Tiere dann da gehalten werden in irgendwie schrecklichen Zuständen. Da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Das interessiert mich jetzt auch nicht. Damit will ich mir nicht meinen Tag versauen. Mhm. Ich habe mich ja aus dem Grund dafür entschieden und das ist der Grund. Aber das fand ich einfach mal gut, weil das ist einfach ein Film, der einfach mal so, genau, dann so ein paar ja, auch so Leute wie Schwarzenegger und Co., die dann spät für sich entdeckt haben, dass das ja doch vielleicht ein Weg ist. Und so, und dann werden so ein paar Tests gemacht und so. Und ich fand das genau, da geht es um einen ganz singulären positiven Aspekt, nämlich die körperliche Verfassenheit, die man damit steigern kann.
Mhm, ja. Stimmt. Mhm.
Ja. Gut, jetzt haben wir schon einen Medientipp rausgehauen. Ich hätte trotzdem gern noch einen von dir. irgendwas, ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Musikstück, ein Kunstwerk, irgendwas, wo du sagst, das sollten wir uns mal anschauen.
Also ich habe vorhin gerade so in meinem Bücherregal ein bisschen rumgestöbert und habe gedacht, was hat mir besonders gut gefallen, weil ich lese sehr gerne und sehr viel. Und ich habe mich jetzt entschieden für das Blutbuch, kennst du das, von Kim de Lorisant?
Sag mal nix.
Ganz, ganz spannend. Das ist, also der... Und nicht besser gesagt nicht der, weil er ist ein, ich weiß gar nicht, wie man das korrekt sagt, non-binary, also eben nicht er, sondern einfach Kim de Lorisant. Der spielt ganz spannend mit der Sprache, also der hat für mich die Sprache nochmal ganz neu und verspielt, ist damit umgegangen. Also wie zum Beispiel statt jemand schreibt Kim je Mensch, einfach um einfach diese Sprache nochmal aufzudröseln und zu zeigen, wo steckt überall Mann drin, wo steckt überall, und das ist total verspielt und also gar nicht irgendwie so, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, was soll ich sagen, ja, das ist einfach verspielt, das ist einfach total schön und einfach nochmal so mutig und neu gedacht, die Sprache, das hat mir einfach richtig gut gefallen und ich finde es immer cool, wenn man einfach nochmal sich öffnet und nochmal guckt, was gibt's alles noch so für Perspektiven.
Mhm.
Genau, darum würde ich das sehr empfehlen. Blutbuch. Und das kommt nicht von Blut, sondern von Blutbuche. Weil das ist ein Raum. Also das ist so ein bisschen, der spielt auch damit wieder, weil man ja nicht weiß, ist das geht jetzt um Blut. Und das Cover sieht auch so ein bisschen rot-blau und mit Blutbahnen. Aber das ist alles so ein bisschen verspielt. Also ganz toll.
Mhm. Okay, gut. Merken wir uns und natürlich merken wir uns auch den Werbehinweis, den ich jetzt ganz so subtil natürlich verpackt habe. Es gibt da das Buch Otuf aus dem All von eurem Lieblingspodcaster und genau, es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das holen wollt und natürlich dürft ihr auch, wenn ihr wollt, mir das irgendwie einmal zuschicken, wenn ihr dann eine Signatur haben wollt oder sowas, dann kriegt ihr das direkt wieder zurück. Könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen, wie das funktioniert. Also auch das können wir machen. Und dann vielen Dank an dich.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Es war ein sehr schönes Gespräch, Andreas.
Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.
Das war die Neurotainment-Show von Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie wäre es dann mit einer positiven Bewertung? Und abonnieren nicht vergessen. Noch mehr Neurotainment für eine bessere Zukunft findest du auf www.simon.vision. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der Zukunft.